Ich bin Daniel aus Phoenix, Arizona. Vor ein paar Wochen hatte ich auf Tinder ein Match mit einem Mädchen namens Candy. Sie war hübsch, blond, mit einer Art entspannter, natürlicher Ausstrahlung auf ihren Fotos. Wir fingen an zu chatten und sie schien sehr interessiert an mir. Schnelle Antworten, viele Komplimente, sie fragte mich nach meinem Job und meinen Interessen. Es fühlte sich gut an. Nach ein paar Tagen schlug sie vor, dass wir uns treffen. Sie sagte, sie habe kein Auto, was nicht so ungewöhnlich war. Viele Leute in der Stadt haben keines. Sie gab mir eine Adresse und bat mich, sie abzuholen. Es war in einer Gegend, die ich nicht gut kannte, aber nicht weit von der Innenstadt. Die Gegend war etwas heruntergekommen, aber nichts, was sofort Alarmglocken auslöste. Als ich an der Adresse ankam, war es nur eine Reihe alter Wohnhäuser mit abblätternder Farbe und flackernden Verandalichtern. Die Straße war still, zu still. Keine Autos, keine Menschen, nur ein paar schwach beleuchtete Fenster. Ich schrieb ihr: Hey, ich bin draußen. Minuten vergingen, keine Antwort. Ich wartete, trommelte mit den Fingern auf das Lenkrad. Dann kam eine Nachricht: Ich komme gleich, ich muss nur noch etwas fertig machen. Ich seufzte und lehnte mich zurück, sah aufs Handy. 5 Minuten, 10 Minuten. Die Straßenlaternen summten, ein Hund bellte in der Ferne. Etwas fühlte sich merkwürdig an, nicht dramatisch, nur ein nagendes Gefühl im Bauch. Vielleicht dachte ich einfach zu viel nach. Dann sah ich Bewegung. Eine Gestalt kam aus den Schatten in der Nähe des Gebäudes. Mein Puls beruhigte sich, bis ich merkte, dass es nicht Candy war, sondern ein Mann. Dann noch einer. Beide in dunklen Kapuzenpullovern, sie bewegten sich schnell, zu schnell. Bevor ich reagieren konnte, standen sie schon an der Fahrertür. Einer riss sie auf und ich hatte kaum Zeit, die Hände zu heben, bevor ich eine Waffe an meinen Rippen spürte. Raus aus der verdammten Karre! Mein Magen zog sich zusammen, mein Körper erstarrte. Beweg dich! Ich stolperte hinaus, die Hände in der Luft, das Herz hämmert in meiner Brust. Der Größere nahm mir das Handy ab und stieß mich gegen das Auto. Der andere, kleiner und stämmiger, begann in meinen Taschen zu wühlen. Mein Portemonnaie war in Sekunden weg. Dann, wie ein grausamer Witz, sah ich sie. Candy stand ein paar Meter entfernt, in der Nähe des Eingangs des Gebäudes. Sie rannte nicht, sie rief nicht um Hilfe. Sie beobachtete nur. Der große Typ stieg in mein Auto, während der andere mir ein Lächeln zeigte, gelbe Zähne im Halbdunkel. Pech, Mann, falscher Ort zur falschen Zeit. Der Motor heulte auf. Ich stolperte zurück, konnte mich kaum auf den Beinen halten, während mein eigenes Auto davonraste, die Reifen quietschten. Candy lächelte selbstzufrieden, dann drehte sie sich um und verschwand in der Nacht, als hätte es sie nie gegeben. Ich blieb dort, zitternd, mein Kopf raste. Mein Auto war weg, mein Handy war weg, meine Brieftasche auch. Ich fühlte mich bloßgestellt, hilflos. Die Straße war immer noch leer, als hätte die ganze Welt gesehen, wie ich überfallen wurde und beschlossen wegzusehen. Ich rannte. Ich wusste nicht einmal wohin, ich musste nur weg. Nach ein paar Blocks fand ich eine Tankstelle und taumelte hinein, außer Atem. Der Kassierer sah auf, die Augen weit aufgerissen. Alles in Ordnung, Mann? Ich wurde überfallen, stammelte ich. Sie haben alles genommen. Er ließ mich das Telefon des Ladens benutzen, um den Notruf zu wählen. Meine Hände zitterten, während ich erklärte, was passiert war. Der Operator sagte mir, ich solle dort warten. Ein paar Minuten später kamen 2 Polizisten. Einer schrieb schon mit, bevor ich zu Ende gesprochen hatte. Haben Sie gesagt, sie hieß Candy? Fragte er. Ja, wir hatten ein Match auf Tinder. Sie gab mir eine Adresse. Die Beamten sahen sich an. Das ist nicht das erste Mal, sagte der andere. Gleicher Trick. Das Mädchen lockt den Typen an, dann tauchen bewaffnete Männer auf. Raubüberfall. Wir hatten 3, vielleicht 4 Fälle in den letzten Monaten. Mein Magen verkrampfte. Also ist sie echt, wirklich verwickelt? Sie ist echt, nickte der erste Polizist. Aber nicht so, wie sie dachten. Sie nahmen meine Aussage auf, fragten nach allen Details, die ich erinnern konnte. Ich beschrieb die Männer, das Auto, den Ort. Glauben Sie, dass Sie sie erwischen werden? Fragte ich. Der Polizist seufzte. Wir versuchen es, aber diese Typen sind vorsichtig. Falsche Profile, gestohlene Autos, keine Zeugen. Selbst wenn wir sie erwischen, ist es schwer, etwas zu beweisen. Ich blieb dort, benommen. Alles war verloren. Und das Schlimmste war, ich war nicht der Erste. Wahrscheinlich würde ich auch nicht der Letzte sein. Tage vergingen. Ich überprüfte meine E-Mails in der Hoffnung auf Nachrichten von der Polizei. Nichts. Mein Auto tauchte nie wieder auf. Die Versicherung deckte nur einen Teil. Mein Konto litt, während ich das Handy, die Karten, alles ersetzte. Und das Schlimmste, die Angst. Jedes Mal, wenn ich eine Nachricht von einer unbekannten Nummer bekam, zog sich meine Brust zusammen. Jedes Mal, wenn ich zu meinem Auto ging, schaute ich über die Schulter. Jedes Mal, wenn ich daran dachte, Tinder wieder herunterzuladen, krampfte sich mein Magen. Ich fragte mich, ob sie gerade dasselbe mit jemand anderem tat. Ein anderer Mann, der in seinem Auto saß, ihr schrieb und dachte, er stünde kurz vor einer großartigen Nacht. Die Polizei erwischte sie nie. Mein Auto wurde wahrscheinlich ausgeschlachtet, meine Sachen weiterverkauft. Candy, oder wie auch immer sie in Wirklichkeit hieß, verschwand einfach. Und ich lernte auf die harte Tour, dass manche Menschen nicht nur mit Dating-Apps spielen, sie jagen. Ich heiße Holly und lebe in Seattle. Ich habe einen Mann namens Zach auf Tinder kennengelernt. Er war auf eine gepflegte Art attraktiv, hatte einen großartigen Sinn für Humor und wir verstanden uns sofort. Unser erstes Date war in einem kleinen Café in der Innenstadt und es lief wirklich gut. Wir lachten viel, sprachen über alles, von Filmen bis zu Reisen und er schien wirklich an mir interessiert zu sein, an meinen Gedanken und meinen Erfahrungen. Er war charmant, selbstsicher, aber nicht übertrieben. Am Ende des Abends begleitete er mich zu meinem Auto, gab mir eine kurze Umarmung und fragte, ob ich ihn wiedersehen wollte. Ich stimmte ohne Zögern zu. Für unser zweites Date schlug Zach vor, in einem neuen angesagten Lokal essen zu gehen. Der Abend begann großartig, genau wie beim ersten Mal. Das Gespräch floss mühelos und ich fühlte mich noch wohler an seiner Seite. Er hatte eine Art, mich fühlen zu lassen, als sei ich die einzige Person im Raum, hielt den Blickkontakt und beugte sich leicht zu mir, wenn ich das sprach. Ich begann, mich wirklich zu ihm hingezogen zu fühlen. Nach dem Essen fragte er, ob ich noch kurz zu ihm kommen wolle. Er sagte, er müsse nur etwas holen und würde mich dann heimbringen. Es kam mir etwas plötzlich vor, aber er war die ganze Zeit so respektvoll gewesen, dass ich darin kein Problem sah. Wir fuhren zu seiner Wohnung, die in einer ruhigeren Gegend der Stadt lag. Das Gebäude war alt, aber gepflegt, nichts besonders Auffälliges. Als wir jedoch hineingingen, fühlte sich etwas seltsam an. Die Wohnung war ordentlich, aber zu ordentlich. Sie wirkte nicht bewohnt, keine Dekorationen, keine persönlichen Gegenstände, nur das Nötigste, wie bei einer Miete oder einem vorübergehenden Aufenthalt. Ich versuchte es zu ignorieren, aber dann fiel mir etwas auf, das mir den Magen umdrehte. Nahe dem Eingang, an der Wand, stand ein paar Damenschuhe. Sie lagen nicht einfach dort. Sie waren hingestellt, als hätte jemand sie hastig ausgezogen und wäre nie zurückgekommen. Bevor ich fragen konnte, tauchte ein Mädchen aus dem Flur auf. Ihre Augen waren gerötet, als hätte sie geweint und ihre Hände zitterten. Sie sah mich an, dann Zach und wieder mich. Sie öffnete den Mund, als wolle sie etwas sagen, doch bevor sie konnte, stellte sich Zach zwischen uns. »Mach dir keine Sorgen um sie«, sagte er hastig. Sein Tonfall veränderte sich plötzlich. Er wurde herablassend, kalt. Das Mädchen bewegte sich nicht. Sie stand einfach da und starrte mich an, mit zusammengepressten Lippen, als hielte sie etwas zurück. Ein Schauer der Unruhe durchfuhr mich. Etwas war sehr, sehr falsch. Mein Instinkt schrie mir zu, dass ich gehen sollte. »Ich sollte gehen«, sagte ich und versuchte, meine Stimme ruhig zu halten. Ich machte einen Schritt zur Tür, aber Zach bewegte sich nicht. Er lächelte nur, dieses gleiche charmante Lächeln vom Abendessen, das sich jetzt aber anders anfühlte, gezwungen, fast spöttisch. »Nein, nein«, sagte er leise, »es eilt nicht.« Ich sah wieder zu dem Mädchen, flehte sie stumm an, etwas zu sagen, das die Situation erklärte, doch sie schüttelte nur ganz leicht den Kopf, wie eine Warnung. Ich drehte mich zur Tür, mein Puls raste, aber bevor ich den Griff erreichen konnte, spürte ich Zachs Hand um mein Handgelenk, noch nicht fest, aber genug, um mich aufzuhalten. »Wohin gehst du?« fragte er, seine Stimme tiefer und amüsiert. »Nach Hause«, antwortete ich schnell und riss an meinem Arm, aber sein Griff wurde fester. In diesem Moment kam ein weiterer Mann aus dem Flur. Ich hatte nicht einmal gewusst, dass er dort war. Er war größer als Zack, kräftiger, mit rasiertem Kopf und leeren Augen. Er sagte nichts, stand nur da und starrte. Das Mädchen stieß ein ersticktes Geräusch aus und in diesem Moment wusste ich, dass ich mir nichts einbildete. Das war ernst. Ich riss erneut fester an meinem Handgelenk. »Lass mich los«, knurrte ich. Zack lachte. »Ganz ruhig, Holly, wir hängen nur ein bisschen ab«, sagte er. Der andere Mann machte einen Schritt nach vorn. Panik durchfuhr mich wie Strom. Ich stürzte zur Tür, aber Zack war schneller. Er packte mich, drehte meinen Arm auf den Rücken und schob mich in den Flur. Ich schrie, und das Mädchen bewegte sich plötzlich und stellte sich vor mich. »Hör auf«, sagte sie mit zitternder Stimme. »Sie ist nicht wie die anderen.« Zack zögerte. Er sah sie an und dann mich, als würde er etwas abwägen. Der andere Mann seufzte gelangweilt. Ich nutzte meine Chance. Ich stieß meinen Ellbogen so fest wie möglich nach hinten und traf Zack in die Rippen. Er stöhnte und sein Griff lockerte sich gerade genug. Ich riss mich los und rannte zur Tür. Ich hörte sie hinter mir fluchen und Schritte, die losrannten, aber ich blickte nicht zurück. Ich riss die Tür auf und rannte den Flur entlang, stolperte fast. Die Wohnung war im zweiten Stock. Ich rannte die Treppe hinunter, nahm mehrere Stufen auf einmal, keuchend, atemlos. Ich hörte nicht auf zu rennen, bis ich auf die Straße hinausplatzte und in eine Gruppe vorbeigehender Leute hineinstolperte. Ich fiel fast und einer von ihnen hielt mich fest. »Geht es Ihnen gut?«, fragte ein Mann. Ich drehte mich um, erwartete Zack und den anderen Mann direkt hinter mir zu sehen, aber der Eingang war leer. Sie waren mir nicht gefolgt. Keuchend versuchte ich, Worte zu formen. Ich wollte den Fremden erzählen, was geschehen war, sie anflehen, die Polizei zu rufen, aber mein Kopf drehte sich und mein Körper zitterte. Dann sah ich es. Im Fenster im zweiten Stock stand Zack, sah mich an. Er lächelte und zog dann langsam die Vorhänge zu. Ich ging direkt zur Polizei und erzählte ihnen alles. Sie fuhren zu der Wohnung, aber als sie ankamen, war sie leer. Keine Möbel, kein Zack, kein anderer Mann, kein Mädchen, als ob sie nie dort gewesen wären. Doch sie fanden Anzeichen dafür, dass jemand dort gewohnt hatte. Eine Matratze auf dem Boden, leere Essensverpackungen, Seile und am schlimmsten mehrere Ausweise von Frauen. Keiner davon war meiner. Später erfuhr ich, dass einige dieser Ausweise Frauen gehörten, die als vermisst gemeldet waren. Frauen, die nie gefunden wurden. Die Polizei fand Zack und seinen Freund nie. Sie verschwanden einfach. Ohne Nachnamen, ohne Fingerabdruck. Wie Geister. Aber sie waren keine Geister. Sie waren real und immer noch da draußen. Ich habe nie wieder Tinder benutzt. Ich bin Tyler aus San Francisco. Vor ein paar Monaten hatte ich auf Tinder ein Match mit einer Frau namens Jess. Sie war lustig, extrovertiert und wir verstanden uns schnell. Doch nach ein paar Dates merkte ich, dass wir eigentlich kein gutes Paar waren. Es passierte nichts Dramatisches. Es war einfach eine dieser Situationen, in denen die Chemie nicht stimmte. Ich dachte, es wäre das Beste, ehrlich zu sein. Also schickte ich ihr eine höfliche Nachricht, in der ich erklärte, dass ich keine langfristige Zukunft sah. Sie antwortete nicht, was ich ehrlich gesagt als gutes Zeichen nahm. Kein Drama, keine Peinlichkeit, nur ein stilles Ende für etwas Kurzlebiges. Eine Woche später bekam ich eine Nachricht von einer unbekannten Nummer. »Hey, glaubst du, du kannst die Leute einfach ghosten?« Ich erkannte die Nummer nicht, aber ich wusste, dass es nicht Jess war. Ich hatte sie nicht geghostet und sie war nicht die Art von Person, die so sprechen würde. Ich ignorierte es, dachte, es wäre eine falsche Nummer oder irgendein Betrug. Am nächsten Tag erhielt ich eine weitere Nachricht von einer anderen Nummer. »Du wirst es bereuen, Frauen wie zu behandeln.« Das ließ mich innehalten. Ich wusste, dass ich nichts Falsches getan hatte, aber die Art, wie es geschrieben war, klang persönlich. Einen Moment dachte ich an Jess, aber es passte nicht zu ihr. Vielleicht war es Spam, irgendein komischer Online-Streich. Ich blockierte die Nummer und ging meinem Tag nach. Die Nachrichten hörten nicht auf. In den nächsten Tagen bekam ich mindestens ein Dutzend weitere, alle von unterschiedlichen Nummern. Manche waren nur Beleidigungen, andere verstörender. »Warte ab, bis die Leute wissen, wer du wirklich bist. Du solltest vorsichtig sein, wenn du nachts alleine gehst. Genieß deinen neuen Ruf, Verlierer. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich wirklich Angst. Ich überprüfte meine Nachrichten mit Jess. Nichts Schlimmes, kein Ghosting, keine Streitigkeiten, nichts, was eine solche Reaktion gerechtfertigt hätte. Es musste ein Zufall sein, es musste so sein. Dann begann mein Telefon sich mit Benachrichtigungen von Facebook, Instagram und sogar meiner Arbeits-E-Mail zu füllen. Leute schrieben mir, einige lachend, andere wütend, andere angewidert. Jemand hatte Fake-Accounts mit meinen Fotos und meinem Namen erstellt. Sie posteten beleidigende Dinge, rassistische Kommentare, aggressive Nachrichten an Frauen und sogar Drohungen. Es gab gefälschte Profile auf Tinder unter meinem Namen mit Biografien wie »Suche etwas Gewalttätiges« oder »Ich liebe es, Herzen zu brechen und Leben zu ruinieren«. Ich hatte das Gefühl, den Verstand zu verlieren. Ich meldete alles, aber neue Accounts tauchten schneller auf, als man sie löschen konnte. Dann begannen die Anrufe. Zuerst waren es nur Witze, Leute, die sich lustig machten oder mich beschimpften. Dann bekam ich Anrufe von Fremden, die Dienstleistungen anboten. Escorts, Drogendealer, Leute, die nach Abmachungen fragten, die ich angeblich online getroffen hatte. Am schlimmsten war, dass manche nicht wie Betrüger klangen, sondern echt. »Hey, brauchst du noch den Job erledigt? Du hast meine Nummer, sag einfach das Wort. Schau, normalerweise mache ich das nicht am Telefon, aber du klangst in den Nachrichten ernst. Brauchst du es oder nicht?« Ich sagte ihnen, sie hätten die falsche Nummer, aber sie bestanden darauf, dass ich zuerst Kontakt aufgenommen hätte. Einer las mir sogar ein Gespräch vor, das er angeblich mit mir geführt hatte. Alles war erfunden. Zu diesem Zeitpunkt begannen meine Arbeitskollegen es zu bemerken. Jemand hatte Dutzende E-Mails in meinem Namen an meinen Chef, Kollegen und sogar einige Kunden geschickt. Es waren Beleidigungen, sinnlose Tiraden, Drohungen. Eine der E-Mails an meinen Chef lautete einfach: »Ich weiß, wo du wohnst.« Ich hatte ein Meeting mit der Personalabteilung. Sie sagten, sie verstünden, dass ich vielleicht gehackt worden sei, aber ich konnte sehen, dass sie mir nicht ganz glaubten. Warum sollten sie auch? Für sie sah es aus, als würde ich ein geheimes Online-Leben führen, das nun außer Kontrolle geraten war. Ich dachte daran, die Polizei zu rufen, aber was hätte ich sagen sollen? Jemand erstellt Fake-Profile mit meiner Identität und ruiniert mein Leben. Es klang lächerlich. Ich versuchte herauszufinden, wer das tat. Ich überprüfte jede Nachricht, jedes Fake-Konto. Ich begann, Muster zu erkennen. Die Art, wie bestimmte Sätze formuliert waren. Die Art der Beleidigungen. Und dann sah ich es. Eines der Fake-Profile benutzte ein Foto von Jess. Anderer Name, andere Biografie, aber definitiv sie. In diesem Moment verstand ich alles. Ich stellte sie zur Rede. Zuerst zögerte ich, was, wenn ich mich irrte? Was, wenn jemand ihr Foto gestohlen hatte, so wie sie meine gestohlen hatten? Aber tief im Inneren wusste ich es. Die Art zu schreiben, die Beharrlichkeit, wie persönlich sich jeder Angriff anfühlte, es musste sie sein. Ich schrieb ihr: »Jess, ich weiß, was du tust. Hör sofort auf oder ich gehe zur Polizei.« Sie antwortete nicht. Eine Stunde später tauchte ein weiteres Fake-Konto auf. Diesmal schickte es direkt meinem Chef eine Nachricht. »Tyler ist ein Raubtier, wenn ihr ihn nicht feuert, sorgen wir dafür, dass es die ganze Welt erfährt.« Das war der Wendepunkt. Die Personalabteilung rief mich erneut, diesmal mit Sicherheitsleuten. Sie waren besorgt um den Ruf des Unternehmens. Sie beschuldigten mich nicht direkt, aber es spielte keine Rolle, ich war erledigt. Ich verlor noch am selben Tag meinen Job. Danach wurde alles schlimmer. Mein Zugang zu meinem Bankkonto wurde gesperrt, weil jemand es als kompromittiert gemeldet hatte. Meine Kreditkarte war bis zum Limit mit Einkäufen, die ich nie gemacht hatte. Meine Adresse wurde online veröffentlicht, zusammen mit falschen Anzeigen auf Craigslist, in denen stand, ich würde Drogen verkaufen. Leute begannen zu jeder Tages- und Nachtzeit an meiner Tür zu erscheinen. Einige, um Streit zu suchen, andere, um Spaß zu haben. Schließlich ging ich zur Polizei. Sie nahmen mich kaum ernst. Der Beamte, mit dem ich sprach, nickte, machte sich ein paar Notizen und sagte, er würde sehen, was er tun könnte. Es passierte nie etwas. In der Zwischenzeit verschwand Jess. Ihre Nummer war abgeschaltet, ihre echten sozialen Medien gelöscht. Es war, als hätte sie nie existiert, aber ihr Geist verfolgte mich weiterhin. Wochen vergingen, dann Monate. Jedes Mal, wenn ich dachte, es sei vorbei, tauchte ein weiteres Fake-Konto auf, eine weitere E-Mail, eine weitere Welle von Drohungen. Ich konnte keinen Job behalten, keine Dates haben. Jedes Mal, wenn ich versuchte, mein Leben neu aufzubauen, kam etwas dazwischen. Ein alter Post, eine falsche Nachricht. Niemand wollte sich mit dem Drama befassen. Eines Abends saß ich in meiner dunklen Wohnung, starrte auf den Bildschirm meines Laptops, erschöpft. Ich hatte den ganzen Tag damit verbracht, E-Mails an Webseiten zu schicken, damit sie wieder eine Ladung falscher Informationen löschten. Mein Telefon vibrierte. Unbekannte Nummer. Ich ignorierte es. Es vibrierte erneut. Eine Nachricht. Ich denke immer noch an dich. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich starrte auf den Bildschirm. Mein Magen drehte sich, meine Hände zitterten. Ich antwortete nicht. Ich schaltete einfach das Telefon aus und blieb in der Stille sitzen, während mir die Wahrheit klar wurde. Das würde niemals enden. Ich bin Edward aus Salt Lake City. Vor ein paar Wochen hatte ich ein Tinder-Date mit einem Mädchen namens Marissa. Sie schien nett zu sein, dunkle Haare, strahlende Augen, selbstbewusst, aber nicht übertrieben. Wir trafen uns in einem kleinen Café in der Innenstadt. Nichts Luxuriöses, einfach ein zwangloses Treffen auf einen Kaffee. Das Gespräch verlief locker, aber es funkte nicht wirklich. Wir sprachen über Arbeit, Hobbys, Orte, die wir gerne bereisen würden. Sie stellte viele Fragen, was ich zunächst als gutes Zeichen wertete. Sie wollte wissen, womit ich meinen Lebensunterhalt verdiene, wie mein Tagesablauf aussieht, ob ich lange arbeite oder viel reise. Einmal fragte sie sogar, in welchem Stadtteil ich wohne. Ich sagte es ihr, ohne groß darüber nachzudenken. Nicht meine genaue Adresse, nur das Viertel. Sie nickte und erwähnte, dass sie eine Freundin hatte, die früher in der Nähe gewohnt hatte. Das Date dauerte vielleicht eine Stunde. Am Ende gab es keinen unangenehmen Moment, nur das gegenseitige Verständnis, dass das wahrscheinlich zu nichts führen würde. Wir umarmten uns, verabschiedeten uns und das war es. Keine Nachrichten danach, keine Pläne für ein zweites Date. Ehrlich gesagt habe ich sie ziemlich schnell vergessen. 2 Wochen später kam ich von einer Nachtschicht nach Hause. Es war nicht allzu spät, vielleicht gegen 21.30 Uhr, aber mein Viertel war zu dieser Stunde ruhig. Ich hatte die Hände in den Taschen meiner Jacke und schaute aufs Handy, während ich ging. Da hörte ich plötzlich Schritte hinter mir. Bevor ich mich umdrehen konnte, packte mich jemand von hinten und zog mich zurück. Eine andere Person stellte sich vor mich und schlug mir heftig in den Magen. Ich krümmte mich, keuchte, bekam kaum Luft, mir schwirrte der Kopf und bevor ich reagieren konnte, wurde ich gegen die Wand eines nahegelegenen Gebäudes gestoßen. Einer von ihnen hielt ein Messer und drückte es an meine Seite. Die Geldbörse, das Handy. Ich widersetzte mich nicht. Ich zog die Geldbörse aus der Tasche und gab sie her, dann mein Handy. Der Typ mit dem Messer griff danach, steckte beides in seine Kapuzenjacke. Und so schnell sie aufgetaucht waren, rannten sie die dunkle Straße entlang und verschwanden in der Nacht. Ich machte ein paar schwankende Schritte. Der Kopf drehte sich immer noch. Der Magen schmerzte vom Schlag. Ich versuchte, einen Schritt zu machen, doch alles um mich herum verschwamm. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass meine Knie auf das Pflaster trafen, bevor alles schwarz wurde. Ich wachte im Krankenhaus auf. Der Kopf pochte und meine Rippen schmerzten dumpf. Eine Krankenschwester sagte mir, ich hätte eine leichte Gehirnerschütterung und einige Prellungen an den Rippen, aber nichts gebrochen. Die Polizei war bereits da und wartete, um mit mir zu sprechen. Sie stellten die üblichen Fragen. Habe ich ihre Gesichter gesehen? Konnte ich sie wiedererkennen? Sagten sie etwas Ungewöhnliches? Ich schüttelte den Kopf. Alles geschah so schnell. Das Einzige, dessen ich mir sicher war, war, dass sie gewartet hatten. Sie wussten genau, wann ich nach Hause kommen würde. Und sie kannten genau meinen Wohnort. Da wurde mir klar, die einzige Person, der ich kürzlich erzählt hatte, in welchem Viertel ich wohne, war Marissa. Ich erzählte der Polizei von Marissa. Anfangs wirkten sie skeptisch, als würde ich mich an jeden Strohhalm klammern. Aber als ich erwähnte, dass sie nach meinem Tagesablauf, meinem Wohnort, meinen Arbeitszeiten gefragt hatte, wurde ihre Aufmerksamkeit geweckt. Einer der Beamten nickte und machte sich Notizen. »Wir haben ähnliche Fälle schon gesehen«, sagte er. »Manchmal nutzten Leute Dating-Apps, um leichte Opfer zu finden. Wenn sie meine Informationen an die falschen Leute weitergegeben hatte, könnte das erklären, wie sie genau wussten, wann und wo sie zuschlagen sollten.« Der Gedanke jagte mir Schauer über den Rücken. Hatte sie von Anfang an eine Falle gestellt? War das ganze Date nur dazu da, Informationen zu sammeln? Ich ging vom Krankenhaus nach Hause, fühlte mich unwohl und beschloss, weiter nachzuforschen. Ich hatte noch Marissas Profil auf Tinder, also begann ich, online zu suchen. Ich googelte ihren Namen, machte Rückwärtssuchen zu ihren Fotos. Es kam nichts Konkretes heraus. Dann begann ich, innerhalb von Tinder zu suchen. Wischte, in der Hoffnung, sie wiederzufinden. Nach ein paar Tagen fand ich sie, aber ihr Name war diesmal nicht Marissa, sondern jemand anderes. Lena. Und die Biografie war ebenfalls anders, obwohl die Fotos die gleichen waren, dasselbe Mädchen. Da wusste ich, dass es nicht nur Pech war. Ich erstellte ein falsches Profil, wischte nach rechts und hatte ein Match mit ihr. Ich begann locker zu chatten. Sie antwortete, als wäre nichts geschehen, als wären wir zwei Fremde, die sich nie begegnet wären. Ich spielte mit, fragte nach ihrem Job, ihren Hobbys. Natürlich fragte sie auch, wo ich wohne. Das war alles, was ich brauchte. Ich machte Screenshots von allem und schickte sie der Polizei. Es stellte sich heraus, dass ich nicht der Einzige war. Nachdem ich Anzeige erstattet hatte, begann ich zu suchen, wer noch ähnliche Erfahrungen gemacht hatte. Ich postete in lokalen Foren, auf Reddit, kontaktierte sogar Leute, die schlechte Bewertungen über Frauen mit verschiedenen Namen, aber den gleichen Fotos hinterlassen hatten. Ich fand zwei weitere Männer. Einer war nach einem ähnlichen Date mit Waffengewalt überfallen worden. Dem anderen wurde während der Arbeit in die Wohnung eingebrochen und er wurde vollständig ausgeraubt. Beide hatten mit ihr unter verschiedenen Namen gematcht. Die Polizei nahm es schließlich ernst und eröffnete eine Untersuchung, hatte aber wenig, womit sie arbeiten konnten. Kein echter Name, kein handfester Beweis, dass sie direkt involviert war, nur Indizien und ein Hinweis auf Opfer. Wochen vergingen und plötzlich erhielt ich einen Anruf von einer unbekannten Nummer. »Hallo, Eddie«, sagte eine männliche Stimme. Mir sagte der Magen in die Knie. »Ich hoffe, du machst nicht so viel Aufhebens wegen dieses kleinen Zwischenfalls. Wir würden ja nicht wollen, dass etwas Schlimmeres passiert.« Und die Leitung wurde unterbrochen. Einen Monat später zog ich um. Die Polizei fing sie nie, noch die anderen. Sie verschwanden, änderten ihren Namen und zogen weiter in die nächste Stadt. Ich verlor Tausende von Dollar durch Krankenhausrechnungen, gestohlene Sachen und die vorzeitige Kündigung meines Mietvertrags. Aber das Schlimmste war, das Gefühl von Sicherheit zu verlieren. Bis heute nutze ich keine Dating-Apps, erzähle neuen Leuten nicht, wo ich wohne und ab und zu erhalte ich noch seltsame Anrufe, blockierte Nummern, stille Voicemails. Ich weiß, dass es wahrscheinlich nichts ist, aber ich weiß auch, dass irgendwo jemand immer noch meinen Namen, meine alte Adresse, mein früheres Leben hat und sie sind noch nicht fertig mit mir. Mein Name ist Brenda und ich komme aus Atlanta. Ich habe Nate auf Tinder kennengelernt und von Anfang an schien alles perfekt zu sein. Er war charmant, aufmerksam und hat sich wirklich Mühe gegeben. Blumen, Guten Morgen-Nachrichten, kleine Aufmerksamkeiten. Es fühlte sich an, als wollte er wirklich etwas Ernstes. Und ehrlich gesagt hatte ich schon lange keinen Mann mehr wie ihn getroffen. Er war der Typ Mensch, der dich fühlen lässt, als wärst du die Einzige auf der Welt, wenn er dich ansieht. Ich verliebte mich schnell, aber etwas kam mir immer ein wenig seltsam vor. In den Wochen, in denen wir uns trafen, sahen wir uns immer bei mir zu Hause oder irgendwo außerhalb, nie bei ihm. Einmal erwähnte ich es scherzhaft und fragte, ob er ein dunkles Geheimnis habe. Und er lachte nur und sagte, sein Haus sei ein Chaos und er sei noch nicht bereit für eine Frau. Seltsam, ja, aber kein Grund, Schluss zu machen. Manche Männer sind eben einfach reserviert, oder? Eines Abends saßen wir beim Abendessen und sein Telefon leuchtete mit einer Benachrichtigung auf, während er auf der Toilette war. Ich wollte nicht schnüffeln, aber meine Augen sahen die Nachricht kurz auf dem Bildschirm. Sie war kurz. Vergiss Alice nicht. Als er zurückkam, sah er, dass ich auf sein Handy geschaut hatte und drehte es sofort weg. Seine Reaktion war zu schnell, zu defensiv. Ich hob eine Augenbraue und fragte, wer ist Alice? Er lachte nervös und schob es weg mit einem Arbeitssache, du weißt ja, wie das ist. Nur wusste ich es nicht, denn Nate hatte mir zuvor erzählt, dass er im Marketing arbeitet. und ich konnte keinen Grund erkennen, warum seine Arbeit etwas mit Alice Erinnern zu tun haben sollte. Ein ungutes Gefühl stieg in mir auf, aber ich ließ es vorerst passieren. In dieser Nacht, als ich nach Hause kam, siegte die Neugier. Ich googelte Alice vermisst Atlanta und da war es Alice Parker, seit 2 Wochen vermisst, zuletzt gesehen, wie sie eine Bar verließ. Je mehr ich las, desto kälter wurde mir. Sie sah so normal aus, nur ein gewöhnliches Mädchen, das auf Fotos mit Freunden lächelte. In den Artikeln stand nichts über Verdächtige, nur die Bitten der Familie und der Polizei um Hinweise. Aber diese Nachricht ließ mich nicht los. Beim nächsten Treffen fragte ich Nate beiläufig, ob er von dem vermissten Mädchen gehört habe. Kaum reagierte er und sagte etwas Vages wie, »Ja, ich glaube, ich habe etwas im Internet gesehen.« Seine Stimme war flach, ohne Neugier, ohne Empathie, als würde er über das Wetter sprechen. In diesem Moment verwandelte sich mein ungutes Gefühl in etwas Schlimmeres. In jener Nacht, als ich wieder nach Hause kam, tat ich etwas, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich es tun würde. Ich begann zu recherchieren. Ich durchsuchte Nates Social-Media-Profile nach irgendetwas Verdächtigem, aber seine Profile waren makellos, zu makellos. Keine alten Fotos, keine lockeren Beiträge, nur perfekt gepflegte Bilder, als würde jemand zu sehr versuchen, normal zu wirken. Ich grub weiter. Ich suchte nach anderen vermissten Frauen in Atlanta im letzten Jahr. Anfangs fühlte ich mich lächerlich, fast paranoid, doch dann fand ich einen weiteren Namen. Sarah Mitchell, seit 3 Monaten vermisst. Und noch einen? Lena Rodriguez, seit 5 Monaten vermisst. Ich sah ihre Profile an und erstarrte beinahe. Auf Sarahs Fotos war er Nate, der auf einem alten Beitrag kommentierte, nur mit einem »Du siehst toll aus« und einem Augenzwinkern. Ich überprüfte Lenas Profil. Dasselbe. Mir wurde übel. Es waren keine zufälligen Frauen, er hatte mit ihnen interagiert, vielleicht sogar Dates gehabt, und nun waren sie verschwunden. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Polizei rufen? Was hätte ich ihnen sagen können? Dass mein Freund einen merkwürdigen Kommentar auf dem Profil eines vermissten Mädchens hinterlassen hat? Dass er eine Nachricht über eine Alice bekam, die sich als vermisst herausstellte? Kein Beweis, nur Verdacht. Auch versuchte ich etwas anderes. Beim nächsten Treffen erwähnte ich Sarahs Namen, als würde ich annehmen, dass er sie kannte. Ich beobachtete sein Gesicht genau. Für einen Moment änderte sich sein Ausdruck. Ein leichtes Anspannen des Kiefers, ein Aufblitzen in den Augen. Dann verschwand es. »Wer?«, fragte er und tat so, als sei alles normal. Ich lächelte gezwungen. »Oh, ich dachte, du kennst sie. Sie ist auch vermisst.« Er zuckte mit den Schultern. »Wie schrecklich. Viele Menschen verschwinden.« Und das war's. Keine Fragen, keine Neugier, nichts. In jener Nacht beschloss ich, alles zu beenden. Ich wusste nicht, ob ich überreagierte, aber ich wollte nicht das nächste Mädchen sein, dessen Name in einem Zeitungsartikel auftaucht. Ich schickte ihm eine Nachricht, dass ich Abstand brauchte. Er diskutierte nicht, antwortete nur kurz, fast kalt. »Wenn das ist, was du willst.« Ich blockierte seine Nummer, löschte seine Social-Media-Profile und wiederholte mir, dass es vorbei war. Doch dann begannen die Albträume. Wochenlang hatte ich das Gefühl, beobachtet zu werden. Vielleicht war es Paranoia, vielleicht Schuldgefühle. Aber jedes Mal, wenn ich zu meinem Auto ging, hatte ich das Gefühl, Augen auf mir zu spüren. Jedes Mal, wenn ich allein zu Hause war, schwor ich, Geräusche außerhalb meiner Wohnung zu hören. Eines Abends, als ich von der Arbeit nach Hause kam, sah ich etwas, das mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Ein Auto parkte vor meinem Gebäude. Nichts Ungewöhnliches, außer dass ich es erkannte. Nates Auto. Er saß dort, bewegungslos, beobachtete. Ich zwang mich, normal zu handeln, ging hinein, verschloss jede Tür und jedes Fenster und rief die Polizei. Sie schickten jemanden, aber als sie ankamen, war das Auto verschwunden. »Wir können nichts tun, solange er niemanden bedroht«, sagte der Beamte. »Ich schlief kaum diese Nacht.« Am nächsten Tag verließ ich spät die Arbeit. Der Parkplatz war fast leer, so still, dass jedes kleine Geräusch verstärkt wirkte. Meine Schritte hallten, als ich mich meinem Auto näherte, bis ich andere Schritte hörte. Ich blieb stehen und lauschte. Das Geräusch hörte auf. Ich drehte mich um. Nichts. Mit klopfendem Herzen ging ich schneller weiter, die Schlüssel schon in der Hand. Ich sagte mir, dass ich überreagiere, dass es nur ein Echo sei. Doch als ich zu meinem Auto kam, sah ich eine Bewegung im Fenster reflektiert. Einen Schatten hinter mir. Ich drehte mich gerade rechtzeitig um, um jemanden hinter einer Säule kauern zu sehen. Ich dachte nicht, ich rannte einfach. Ich rannte zum Aufzug, zu den Treppen, irgendwohin, weg von dort. Meine Hände zitterten, während ich versuchte, 911 zu wählen. Dann hörte ich ihn. Eine tiefe, ruhige Stimme. Brenda! Es war er. Ich hielt nicht an, sah nicht zurück. Ich erreichte die Treppe und ging 2 Stockwerke hinunter, bevor ich auf die Straße kam. Draußen waren Leute, Lichter, Sicherheitspersonal. Als die Polizei eintraf, war er schon weg. Sie nahmen meine Aussage auf, aber es war egal. Keine Beweise, kein Verbrechen, nur mein Wort gegen nichts. In der folgenden Woche zog ich um, wechselte den Job, die Nummer. Eine Zeit lang dachte ich, ich sei in Sicherheit. Doch einen Monat später sah ich die Nachricht. Ein weiteres vermisstes Mädchen, gleiches Alter, gleiche Gegend. Ich sah ihre Social-Media-Profile an und mir wurde schlecht. Nate hatte ihren letzten Beitrag geliked. Mein Name ist Sheila und ich lebe in Chicago. Vor ein paar Wochen habe ich auf Tinder ein Match mit einem Mann namens Vincent gehabt. Er schien perfekt zu sein, charmant, intelligent, wortgewandt. Sein Profil zeigte Fotos von ihm beim Reisen, beim Lächeln mit Freunden und sogar eines mit einem Hund. Wir unterhielten uns eine Weile, bevor er mich zum Abendessen einlud. Er schlug ein kleines italienisches Restaurant in der Innenstadt vor. Eines, das ich tatsächlich schon ausprobieren wollte. Er war höflich, witzig und setzte mich nicht unter Druck, was mich wohlfühlen ließ. Nach ein paar Tagen des Nachrichtenaustauschs stimmte ich zu, ihn am Abend unseres Dates zu treffen. Er bot an, mich abzuholen. Normalerweise würde ich nicht zulassen, dass mich jemand, den ich persönlich nicht kannte, mitnimmt, aber er wirkte so normal. Er scherzte sogar: "Ich verspreche, ich bin kein Serienmörder." Was mir jetzt, im Nachhinein, das Blut in den Adern gefrieren lässt. Ich zögerte, aber schließlich sagte ich ja. Er kam in einer dunkelblauen Limousine, sauber und gepflegt. Als ich einstieg, lächelte er, machte mir Komplimente für mein Outfit und spielte leise Jazzmusik im Hintergrund. Er roch gut, nach teurem Eau de Cologne. Und seine Art war selbstbewusst, aber nicht arrogant. Alles schien in Ordnung zu sein. Wir unterhielten uns über Belangloses während der Fahrt, lachten über schlechte Tinder-Dates und merkwürdige Profile, die wir gesehen hatten. Doch nach etwa 10 Minuten bemerkte ich etwas. Die Route ergab keinen Sinn. Ich kannte die ungefähre Adresse des Restaurants, aber Vincent fuhr einen anderen Weg. Ich dachte, vielleicht kenne er eine Abkürzung, doch je weiter wir fuhren, desto klarer wurde mir, dass wir in die falsche Richtung unterwegs waren. Ich rutschte unruhig auf meinem Sitz hin. »Hey, ist das Restaurant nicht in der Innenstadt?«, fragte ich und versuchte locker zu klingen. Er schaute nicht auf, seine Hände fest am Lenkrad. »Ja«, sagte er einfach. »Aber wir fahren in die falsche Richtung«, merkte ich an und zwang ein kleines Lachen in der Hoffnung, dass er den Fehler bemerkte. Dann sah er mich schließlich mit einem seltsamen Lächeln an. »Du bist in mein Auto eingestiegen«, sagte er mit einem leichten, fast amüsierten Ton. Ein Schauer lief mir über den Rücken. Etwas an der langsamen, überlegten Art, wie er das sagte, schnürte mir den Magen zu. Ich griff nach meinem Telefon, doch er senkte den Blick und lächelte spöttisch. »Suchst du etwas?« Mein Herz raste. »Ich«, begann ich, doch er unterbrach mich. »Entspann dich.« Sein Griff am Lenkrad verkrampfte sich. »Bald sind wir da.« Ich zwang mich, ruhig zu bleiben, doch mein Atem war flach. Ich schaute aus dem Fenster, um mich zu orientieren. Wir fuhren an den Stadtrand, wo die Straßen dunkler und einsamer waren. Ich wusste nicht genau wohin, aber es war definitiv nicht der richtige Weg. Ich versuchte, die Stimme festzuhalten. »Vincent, ich brauche, dass du umdrehst. Ich will das nicht.« Er lachte kurz. »Was nicht? Wir machen doch nur eine kleine Runde.« »Nein, ich will aussteigen«, sagte ich fester. Er antwortete nicht sofort. Die Luft im Auto wurde schwerer. Schließlich seufzte er, als wäre ich die Irrationale. »Du übertreibst«, murmelte er. »Wir nehmen nur eine Umleitung.« Meine Hände schwitzten. Ich dachte daran, die Tür zu öffnen, aber wir fuhren zu schnell. Mein Verstand suchte nach Optionen. Ich könnte jemanden anrufen, aber was, wenn er mir das Telefon wegnimmt? Ich könnte schreien, aber die Straßen waren leer. Ich könnte kämpfen, aber er war stärker und ich war in einem fahrenden Auto gefangen. Plötzlich bog er auf einen schmalen Weg zwischen Bäumen ab. Keine Straßenlaternen, keine Häuser, nur Leere. Mein Puls hemmte in meinen Ohren. Ich schluckte. Wohin fahren wir? Vincent antwortete nicht, fuhr einfach weiter. Ich wusste, dass ich handeln musste. Ich klammerte mich ans Telefon, doch als ich versuchte, es unauffällig zu entsperren, riss Vincent es mir aus der Hand. Schlechte Idee, sagte er ruhig und steckte es in die Tasche, ohne mich anzusehen. Panik durchfuhr mich wie Eis. Das war real. Es war kein schlechtes Date oder ein Missverständnis. Ich war in Gefahr. Mein Mund war trocken, mein Herz hämmerte so stark, dass ich dachte, ich würde ohnmächtig werden. Vincent, bitte lass mich raus, versuchte ich erneut mit zitternder Stimme. Er seufzte, fast genervt. Sheila, entspann dich. Alles gut. Hör auf, es kompliziert zu machen. Kompliziert machen? Mein Atem stockte, meine Hände zitterten, mein Körper war steif. Ich sah zur Tür. Wenn ich jetzt springen würde... Nein, wir fuhren noch zu schnell. Plötzlich bog er scharf auf einen Feldweg ab. Die Reifen wirbelten Staub auf, während wir tiefer in die Einsamkeit fuhren. Die Bäume schlossen sich an den Seiten. Die Welt schrumpfte zur Dunkelheit. Ich sah keine Häuser, kein Licht, nichts. Wohin fahren wir? Flüsterte ich kaum hörbar. Du wirst es sehen. In diesem Moment wusste ich, dass, wenn ich jetzt nichts tat, ich vielleicht nie zurückkommen würde. Ich griff nach der Tür, bereit, das Risiko einzugehen. Doch bevor ich öffnen konnte, packte Vincent mein Handgelenk fest. Nein, sagte er mit monotoner Stimme. Seine Finger gruben sich in meine Haut. Ich wand mich, versuchte mich zu befreien, doch er war zu stark. Mein Magen zog sich zusammen. Er fuhr mit einer Hand, kaum auf die Straße blickend, als sei es normal für ihn, als hätte er es schon zuvor getan. Und dieser Gedanke, die Vorstellung, dass es nicht das erste Mal war, ließ etwas in mir zerbrechen. Mit meiner freien Hand kratzte ich ihm ins Gesicht. Er fluchte, zog die Hand zurück, um sich die Augen zu schützen, und das war alles, was ich brauchte. Ich riss an der Tür und sprang hinaus. Der Aufprall war brutal. Der Kies riss meine Haut auf, während ich über den Boden rollte. Der Schmerz explodierte in meiner Seite, doch ich hielt nicht an. Ich zwang mich aufzustehen. Die Beine brüllten vor Schmerz und rannte. Hinter mir hörte ich das Quietschen von Reifen, eine Tür, die zuschlug. Sheila! Ich sah nicht zurück. Blind rannte ich durch die Bäume, Äste schlugen meine Arme und mein Gesicht. Mein Körper schmerzte, mein Atem war keuchend, doch ich lief weiter. Ich hörte ihn hinter mir, Zweige zerbrechend, mich verfolgend. Hör auf zu rennen! Die Tränen verschleierten meine Sicht. Ich dachte, ich würde dort sterben, dass niemand wüsste, wo ich war, dass mich nie jemand finden würde. Dann Licht. Ich konnte es kaum glauben. Ein Haus, ein echtes Haus, am Ende eines langen Weges. Meine Beine konnten nicht mehr, doch ich zwang mich, taumelnd bis zur Veranda zu gelangen. Kaum hatte ich die Stufen erklommen, schlug ich gegen die Tür. Helfen Sie mir, bitte! Schritte drinnen, das Licht der Veranda ging an. Ein Mann öffnete die Tür, sein Gesicht wechselte von Verwirrung zu Alarm, als er mich blutend, zitternd, weinend sah. »Oh mein Gott!« Bevor er etwas sagen konnte, raste Vincents Auto davon, verschwand in der Nacht. Die Polizei wurde gerufen. Sie nahmen meine Aussage auf, Fotos von meinen Verletzungen, versicherten mir, dass sie ihn finden würden. Doch sie taten es nie. Und das Schlimmste, ich war nicht sein erstes Opfer. Eine Woche später kontaktierte mich eine Frau über soziale Medien. Sie hatte meine Geschichte gesehen, als sie verbreitet wurde. Sie war Monate zuvor mit Vincent ausgegangen, kehrte aber nie nach Hause zurück. Ihre Schwester suchte seitdem nach Antworten. Und jetzt, nach allem, kann ich nicht anders, als mich zu fragen, wie viele es noch gab oder geben wird. Denn Vincent ist da draußen. Und ich weiß, er wird nicht aufhören. Mein Name ist Julia und ich komme aus San Diego. Vor ein paar Monaten hatte ich ein Match auf Tinder mit einem Mann namens Tom. Er wirkte normal, höflich, gepflegt und hatte einen guten Sinn für Humor. Wir unterhielten uns ein paar Tage, bevor er mich zum Abendessen einlud. Es war ein angenehmer Ort, nicht so schick. Einfach ein gemütliches Restaurant in der Innenstadt. Er war charmant, fragte mich nach meiner Arbeit, meinen Hobbys und erinnerte sich sogar an kleine Dinge, die ich in unseren Gesprächen erwähnt hatte. Alles fühlte sich leicht und entspannt an. Nichts an ihm ließ rote Flaggen aufkommen. Am Ende des Abends griff ich in meine Tasche und stellte fest, dass ich meine Geldbörse zu Hause vergessen hatte. Mir war es peinlich, aber Tom lächelte nur und sagte: "Keine Sorge, ich zahle." Ich bot an, ihm das Geld später zu überweisen, aber er wischte es weg und meinte, es sei nur das Abendessen. Ich hatte eine schöne Zeit. Beim Verlassen des Restaurants fragte er, wie ich nach Hause kommen würde. Ich wollte ein Uber nehmen, aber er bestand darauf, mich zu fahren. "Ich schwöre, ich bin kein Serienmörder", scherzte er, und ich lachte. Es fühlte sich nicht seltsam an. Er war den ganzen Abend ein Gentleman gewesen. Es war spät, und ich schätzte seine Geste sehr. Die Fahrt verlief ohne Zwischenfälle, und als wir am Gebäude ankamen, versuchte er nichts. Keine unangenehme Annäherung, kein Druck, ihn hierhin zu bitten, nur ein: "Ich würde dich gern wiedersehen." Ich sagte, dass ich ihm am nächsten Tag schreiben würde, und ging hinein. Im Bett dachte ich darüber nach, wie seltsam es ist, jemanden wirklich netten kennenzulernen. Vielleicht könnte daraus etwas Echtes werden. Am nächsten Morgen, während ich mich für die Arbeit fertig machte, hörte ich ein Klopfen an der Tür. Ich erwartete niemanden, aber durch den Spion sah ich Tom, der einen Blumenstrauß hielt. Ich zögerte, bevor ich öffnete. "Was machst du hier?", fragte ich. Er lächelte und bot mir die Blumen an. "Ich wollte dich einfach überraschen. Ich dachte, das wäre ein schöner Start in deinen Tag." Es war süß, aber etwas passte nicht. Wir hatten nur ein Date gehabt. Unangemeldet zu erscheinen, erschien mir übertrieben. Trotzdem wollte ich nicht unhöflich sein, nahm die Blumen und dankte ihm mit der Ausrede, dass ich spät zur Arbeit müsse. Er nickte, wünschte mir einen schönen Tag und ging. Ich redete mir ein, dass ich überreagiere. Er war einfach aufgeregt, vielleicht etwas altmodisch. Aber es geschah wieder. Ein paar Tage später sah ich ihn auf der anderen Straßenseite, vor meinem Büro, in einem Café draußen sitzen und mich anstarren. Als ich zum Mittagessen hinausging, stand er auf und kam näher. "Wow, was für eine Überraschung, dich hier zu sehen", sagte er, als wäre es ein großer Zufall. Ich zwang ein Lächeln, unterhielt mich eine Minute mit ihm und sagte dann, dass ich zurück zur Arbeit müsse. An diesem Wochenende war ich mit Freunden unterwegs und als wir die Bar verließen, stand er in der Nähe des Eingangs. "Julia", rief er und tat überrascht. "Was für ein Zufall." Mein Magen zog sich zusammen. San Diego ist eine große Stadt. Das waren keine Zufälle. Ich begann, Nachrichten von ihm zu ungewöhnlichen Zeiten zu bekommen. "Ich habe dich heute im Supermarkt gesehen. Du sahst hübsch aus", obwohl ich ihn nicht gesehen hatte und nicht wusste, dass er dort war. Eines Nachts auf dem Weg von der Bushaltestelle hatte ich das Gefühl, beobachtet zu werden. Ich blickte über die Schulter und sah eine Gestalt ein paar Schritte hinter mir. Mein Herz machte einen Sprung. Ich ging schneller und er auch. Als ich mein Gebäude erreichte, rannte ich praktisch hinein und schloss die Tür ab. Vom Fenster aus sah ich ihn auf dem Bürgersteig stehen und zu meiner Wohnung hinaufschauen. Ich schlief diese Nacht kaum. Jedes Geräusch ließ mich zusammenzucken. Ich beobachtete weiter aus dem Fenster, bis Tom schließlich ging. Am nächsten Morgen wusste ich, dass ich handeln musste. Mittags ging ich direkt zur Polizeistation und erzählte alles, wie er ständig auftauchte, wie er mir nach Hause folgte, die Nachrichten, die Blumen, die ständigen Zufälle. Der Beamte, der mir zuhörte, nickte, wirkte aber nicht besorgt. "Hat er dir gedroht?", fragte er. "Nein", gab ich zu. "Hat er versucht, in deine Wohnung zu gelangen oder dir Schaden zuzufügen?" "Nein, aber er belästigt mich", sagte ich. Der Beamte seufzte, fast genervt. "Ich verstehe, warum du dich unwohl fühlst, aber er hat keine konkrete Straftat begangen. Solange er keine direkte Drohung ausspricht oder dir Schaden zufügt, können wir nicht viel tun." Ich verließ die Station und fühlte mich noch schlechter. Sie würden mir nicht helfen. Es war ich gegen Tom. An diesem Abend schickte ich ihm eine Nachricht, um ihn verstehen zu lassen. Tom, ich brauche, dass du aufhörst aufzutauchen. Du machst mich unwohl. Bitte respektiere meinen Raum. Er las die Nachricht sofort. Die drei Punkte erschienen und verschwanden, und er antwortete nicht. In den folgenden Tagen tauchte er nicht auf. Keine Nachrichten, keine zufälligen Begegnungen. Ich begann mich zu entspannen. Dachte, vielleicht hätte ich es geschafft. Doch eine Woche später kam ich spät von der Arbeit nach Hause und fand etwas auf meiner Fußmatte. Eine kleine, eingewickelte Schachtel, ohne Notiz. Mir zog sich der Magen zusammen. Ich zögerte, sie zu öffnen. Mein Instinkt sagte mir, sie liegen zu lassen, aber meine Hände rissen die Verpackung bereits auf. Drinnen war eine Halskette, ein silbernes Herzanhänger. Ich ließ sie fallen, als wäre sie heiß. Ich wusste ohne Zweifel, dass sie von ihm war. In dieser Nacht schlief ich nicht. Am nächsten Morgen begann ich, nach einer neuen Wohnung zu suchen. Es war mir egal, den Vertrag zu brechen. Ich musste nur weg. 2 Wochen später zog ich auf die andere Seite der Stadt. Neue Adresse, neue Routine. Ich löschte meine sozialen Medien, änderte meine Telefonnummer und erzählte niemandem, wohin ich ging, außer engen Freunden und meinem Chef. Für eine Weile war alles ruhig. Ich begann, mich wieder normal und sicher zu fühlen. Dann, eines Nachts, als ich zu meinem Auto auf dem Parkplatz des neuen Gebäudes ging, hörte ich hastige Schritte hinter mir. Ich drehte mich um und da war Tom. Ich erstarrte. Mein Gehirn verarbeitete es nicht. Wie hatte er mich gefunden? Er kam näher. Sein Gesicht hatte den falschen Charme und das freundliche Lächeln verloren. Nur ein kalter, leerer Ausdruck. »Warum bist du gegangen?«, sagte er leise, fast verletzt. Ich konnte mich nicht bewegen. Mein Herz schlug heftig. »Tom, du musst gehen. Du machst mir Angst«, sagte ich. Er schüttelte den Kopf. »Du verstehst nicht. Du sollst bei mir sein.« Dann griff er in seine Jacke und ich sah das Aufblitzen von Metall. Ein Messer. Panik durchfuhr mich. Mein Körper reagierte endlich und ich schrie, einen verzweifelten, lauten Schrei. Eine Tür in der Nähe flog auf und mein Nachbar, ein großer Mann um die 40, kam mit einem Baseballschläger heraus. »Was zum Teufel machst du?« Tom zögerte einen Moment und rannte dann davon. Ich zitterte so sehr, dass ich kaum stehen konnte. Mein Nachbar rief die Polizei und diesmal nahm man mich ernst. Eine einstweilige Verfügung wurde erlassen und sie begannen, ihn zu suchen, aber er war verschwunden. In dieser Nacht packte ich meine Sachen und verließ die Stadt. Ich wechselte den Bundesstaat, die Arbeit, alles. Das war vor 3 Jahren. Ab und zu habe ich immer noch das Gefühl, beobachtet zu werden. Ich überprüfe ständig meine Umgebung, nehme nie denselben Weg nach Hause, kontrolliere jede Nacht 2-mal die Schlösser. Ich benutze keine Dating-Apps mehr. Ich glaube nicht, dass ich das jemals wieder tun werde. Mein Name ist Christina und ich lebe in Austin, Texas. Ich lernte Eric auf Tinder kennen, ein typischer Bürotyp. Gepflegtes Aussehen, charmant in den Nachrichten, nichts Besonderes. Er war nicht zu flirtend oder aufdringlich, was mir gefiel. Wir schrieben ein paar Wochen miteinander, bevor er mich an einem Freitagabend auf einen Drink einlud. Es schien eher locker zu sein, keine Alarmzeichen. Ich war nicht verzweifelt nach einer Beziehung, dachte aber, warum nicht? Wir wählten eine beliebte Bar in der Innenstadt, eine, in der ich schon einmal gewesen war. Sie war belebt, aber nicht überwältigend. Als ich ankam, saß er schon dort an einem hohen Tisch in der Nähe der Bar. Er winkte mir mit einem Lächeln zu. Er sah genauso aus wie auf seinen Fotos, was eine Erleichterung war. Viele Männer täuschen mit ihren Profilen, aber er war so, wie ich ihn erwartet hatte. Groß, dunkelhaarig, mit einem anständigen Lächeln. Ich erinnere mich, gedacht zu haben, dass er sehr entspannt wirkte, als würde er das immer tun. Wir begannen mit dem üblichen Smalltalk, Arbeit, Hobbys, das Übliche. Er konnte Gespräche flüssig führen, stellte gerade genug Fragen, um interessiert zu wirken, aber nicht so viele, dass es wie ein Interview wirkte. Er erzählte mir, dass er im Marketing arbeitete, nichts allzu Spannendes. Ich machte einen Scherz über meine Arbeit in der Personalabteilung und darüber, wie ich den ganzen Tag mit Bürodramen umgehen musste. Er lachte zur richtigen Zeit, nickte, wenn es angebracht war. Er bestellte unsere erste Runde, Whisky Sour. Ich trinke normalerweise kein dritten Whisky, wollte aber nicht wählerisch wirken. Der erste Schluck war stark, aber gut. Wir unterhielten uns weiter, und als mein Glas halb leer war, rief er den Kellner für eine weitere Runde. Ich zögerte einen Moment, aber er lächelte und sagte, »Komm schon, es ist Freitag.« Also nahm ich den zweiten Drink. Dann begann sich alles seltsam anzufühlen. Zuerst subtil, ein leichtes Schwindelgefühl, eine Wärme, die sich über meine Brust ausbreitete. Ich dachte, vielleicht bin ich den Whisky nicht gewohnt, aber als ich das zweite Glas beendet hatte, fühlten sich meine Glieder schwer an. Mein Blick verschwamm am Rand, als hätte jemand die Schärfe der Realität heruntergedreht. Ich blinzelte und versuchte, Erics Gesicht zu fokussieren. Er beobachtete mich aufmerksam, sein Lächeln war noch da, aber seine Augen hatten sich verändert. Der freundliche, entspannte Blick war weg. Da war etwas anderes, etwas Berechnendes. »Ich glaube, ich brauche etwas Wasser«, murmelte ich. Meine Zunge fühlte sich schwer an, als hätte ich gerade aus einem tiefen Schlaf erwacht. Er beugte sich zu mir. »Geht es dir gut?« Ich nickte, aber es ging mir nicht gut. Ich war nicht betrunken. Ich wusste, wie es sich anfühlt, betrunken zu sein, und das war anders. Meine Gedanken entglitten mir, als könnte ich sie keinen Moment länger festhalten, bevor sie verschwanden. »Ich sollte gehen«, sagte ich, oder vielleicht dachte ich es nur. Ich war mir nicht sicher. Eric stand auf, ließ etwas Geld auf dem Tisch und sagte, »Ja, wir bringen dich nach Hause.« Ich erinnere mich nicht, die Bar verlassen zu haben. Das nächste, was ich wusste, war, dass ich in einem dunklen Zimmer aufwachte. Mein Kopf tat weh, mein Mund war trocken. Die Luft roch anders, muffig, nach Staub und etwas Chemischem. Ich war nicht in meiner Wohnung. Ich lag auf einem Sofa, ohne Schuhe. Mein Herz schlug heftig, während ich versuchte, mich aufzurichten, aber meine Glieder reagierten kaum, als gehörten sie nicht ganz zu mir. Wo war mein Telefon? Ich fühlte meine Taschen ab, sie waren leer. Der Raum war kaum beleuchtet, nur das schwache Licht einer Straßenlaterne, das durch die geschlossenen Jalousien fiel. Die Möbel waren ungleichmäßig, wie aus einem Second-Hand-Laden zusammengetragen. Auf dem Tisch stand ein Glas, halb voll mit Wasser. Mein Hals brannte, aber ich wagte nicht, es anzufassen. Dann hörte ich Schritte. Eric tauchte in der Tür auf, seine Silhouette vom Licht eines anderen Zimmers hinterleuchtet. Er war ruhig, zu ruhig. »Hey«, sagte er, als würden wir nur abhängen. »Fühlst du dich besser?« Ich versuchte aufzustehen, aber meine Beine gehorchten nicht. Panik durchfuhr mich. »Wo bin ich?« fragte ich mit schwächerer Stimme, als ich wollte. »Bei mir zu Hause«, antwortete er ganz selbstverständlich. »Dir ging es nicht gut, also habe ich dich hierher gebracht. Ich dachte, du würdest es vorziehen, nicht allein in einem Uber aufzuwachen.« Ich schluckte. »Bring mich nach Hause.« Er neigte den Kopf, als wäre ich unvernünftig. »Christina, entspann dich. Du musst nur ein wenig schlafen.« Da wusste ich, dass ich in Schwierigkeiten war. Ich zwang mich, ruhig zu bleiben. Die Kontrolle zu verlieren würde mir nicht helfen. Mein Körper war immer noch schwer, meine Gedanken langsam, aber die Angst durchdrang den Nebel. »Ich muss gehen«, sagte ich erneut, diesmal fester. Eric seufzte, kratzte sich am Nacken, als wäre ich kompliziert. »Schau, du bist praktisch in der Bar ohnmächtig geworden. Ich wollte nur helfen.« Ich hielt mich am Sofaarm fest, um aufzustehen. Meine Knie gaben fast nach. Etwas stimmte nicht mit meinem Körper. Ich war nicht nur betrunken, ich war gedrogt. Ich wusste es jetzt. »Wo ist mein Telefon?« Eric zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung. Vielleicht hast du es in der Bar liegen lassen.« »Lügner.« Ich sah mich im Raum um. Die Tür war hinter ihm. Meine Schuhe waren weg, meine Tasche auch. Ich konnte keine Zeit damit verlieren, darüber nachzudenken. Ich musste raus. »WC?« fragte ich in der Hoffnung, dass er Platz machte. Er zögerte einen Moment, zeigte dann den Flur entlang. »Erste Tür links.« Ich nickte und zwang meine Beine, sich zu bewegen, während ich an ihm vorbeiging. Er folgte mir nicht. »Gut.« Im Badezimmer schloss ich ab und drehte den Wasserhahn auf, um Geräusche zu übertönen. Mein Spiegelbild war erschreckend. Riesige Pupillen, blasse Haut, trockene Lippen. Ich sah krank aus. Ich überprüfte das Fenster, viel zu klein, um zu entkommen. Verdammt! Ich öffnete Schränke und Schubladen, Nichts Nützliches. Dann sah ich es. Sein Telefon, auf dem Waschbecken, mit dem Bildschirm nach unten. Mein Herz schlug, als ich es nahm und die Seitentaste drückte. Es war gesperrt, aber ich konnte etwas tun. Die Ein-Aus-Taste und die Lautstärketaste gedrückt halten. Notruf. Ich wählte 911 und hielt das Telefon ans Ohr, betend, dass Eric das Wassergeräusch nicht hörte. 911, was ist Ihr Notfall? Ich flüsterte, kaum hörbar. Hilfe! Sie haben mich gedrogt, ich weiß nicht, wo ich bin. Ich hörte draußen Bewegung, schwere Schritte. Fräulein, wo befinden Sie sich?
Ich weiß nicht, antwortete ich flüsternd. Ein Haus. Er hat mein Telefon.
Ein lauter Schlag an der Tür. Geht es Ihnen gut da drin? Erics Stimme, jetzt angespannt. Ich antwortete nicht. Fräulein, bleiben Sie in der Leitung, sagte die Bedienerin. Eric schlug härter. Christina, mach die Tür auf. Ich hatte nur Sekunden.
Ich glaube, ich bin in Austin, flüsterte ich.
Eric. Er heißt Eric. Ich habe ihn auf Tinder kennengelernt. Der Türknauf drehte sich, verriegelt. Eric fluchte leise. Dann Stille. Er suchte etwas. Panik überkam mich. Ich nahm das Schwerste, was ich finden konnte, ein Glasgefäß vom Waschbecken, und ging rückwärts. Schritte, schnell, aber nicht aus dem Flur. Von draußen. Ein lauter Schlag an der Haustür. Polizei! Erics Reaktion war sofort. Ein scharfes Einatmen und dann hastige Schritte, die sich entfernten. Ich hörte die Tür aufgehen. Stimmen, Schreie, ein Krachen. Weitere Schreie. Ich entsperrte die Badezimmertür und stolperte heraus, gerade als zwei Beamte Eric zu Boden brachten. Er kämpfte, strampelte, schrie Beleidigungen. Einer der Beamten wandte sich mir zu. Fräulein, geht es Ihnen gut? Ich nickte, aber meine Beine gaben nach. Alles drehte sich. Mein Körper schaltete ab. Das Letzte, woran ich mich erinnere, war, wie der Beamte mich auffing, bevor ich völlig zusammenbrach. Eric wurde noch in derselben Nacht verhaftet. Es stellte sich heraus, dass ich nicht sein erstes Opfer war. Die Polizei fand mein Telefon in seiner Küche versteckt, zusammen mit anderen. Er hatte es schon vorher getan. Das Schlimmste ist, dass er fast damit durchgekommen wäre. Sein Anwalt versuchte, die Idee durchzusetzen. Ich sei betrunken gewesen. Er habe nur helfen wollen. Aber die Beweise waren zu stark. Die Drogen in meinem System, der Notruf, andere Frauen, die sich meldeten. Er ist jetzt im Gefängnis, aber es fühlt sich nicht genug an. Ich nutze keine Dating-Apps mehr. Ich akzeptiere keine Getränke von Fremden. Ich gehe kaum noch aus. Du hattest Glück, sagen alle. Aber ich fühle mich nicht glücklich. Ich fühle nur, dass ich überlebt habe. Ich bin Catherine und lebe am Stadtrand von Denver, Colorado. Ich lernte Eric über Tinder kennen. Er war charmant, eloquent und hatte eine Art, über das Leben zu sprechen, die mich glauben ließ, dass er die Dinge wirklich auf einer tieferen Ebene verstand. Er war nicht wie die anderen Jungs, die nur Sex wollten. Er schien wirklich an mir interessiert zu sein, an meinen Gedanken, an meinen Erfahrungen. Wir unterhielten uns eine Woche lang, bevor er mich zu einer Party mit seinen Freunden einlud. Anfangs fühlte sich alles normal an. Die Party fand in einem schönen Haus am Stadtrand statt und die Leute waren unglaublich warmherzig. Sie fragten nach meinen Interessen, meinen Zielen, meinen Ängsten. Niemand klebte am Handy oder führte nur oberflächliche Gespräche, jedes Gespräch schien absichtlich. Die meisten waren in ihren 20ern, etwas älter als ich, und hatten eine ruhige, gelassene Art. Es war erfrischend. Eric stellte mir seine engsten Freunde vor. David, Laura und andere, deren Namen ich fast sofort wieder vergaß. David hatte eine magnetische Ausstrahlung, als könnte er durch einen hindurchsehen. Er sprach mit tiefer, beruhigender Stimme und hörte nicht auf zu betonen, wie glücklich Eric sei, mich kennengelernt zu haben. Es klang wie ein Kompliment, aber irgendetwas daran wirkte auch einstudiert. In den folgenden Wochen traf ich Eric weiterhin. Jedes Mal, wenn wir uns sahen, waren wir nie lange allein. Seine Freunde schlossen sich immer an. Sie waren anders als mein üblicher Kreis. Sie tranken nicht viel, tratschten nicht, verschwenden keine Zeit mit sinnlosen Dingen. Sie sprachen über Wachstum, persönliche Weiterentwicklung, darüber, gesellschaftliche Erwartungen zu durchbrechen.
Sie führten tiefgründige Gespräche, die mich dazu brachten, meine eigene Perspektive auf das Leben zu hinterfragen. Eines Abends lud Eric mich zu einem Treffen außerhalb der Stadt ein. Er sagte, es sei ein Ort, an dem sie selbst sein könnten, fern von Ablenkungen. Ich war neugierig. Die Art, wie er es beschrieb, ließ es fast spirituell wirken, als würde dort etwas Tiefes geschehen. Der Ort war eine gemietete Lodge tief im Wald. Sobald ich ankam, bemerkte ich, dass etwas nicht stimmte. Das Haus war nur von Kerzen erleuchtet und die Leute saßen im Kreis auf dem Boden und flüsterten miteinander. Als ich eintrat, drehten sich alle zu mir und lächelten, als hätten sie auf mich gewartet. Eric führte mich ins Zentrum und stellte mich wieder vor, aber dieses Mal fühlte es sich anders an. Alle kannten bereits meinen Namen und sprachen über mich, als wäre ich schon eine von ihnen.
»Wir freuen uns so, dass du hier bist«, sagte Laura und drückte meine Hände.
David trat einen Schritt nach vorne und begann zu erzählen, wie jeder im Raum einst verloren gewesen sei, gefangen in einer Welt, die sie nicht verstand, aber dann diese Gruppe, diese Familie gefunden hätten und ihr Leben sich verändert habe. Jemand dämpfte ein wenig die Kerzen, und eine Weile hörte ich nur zu, während sie über ihre Philosophie sprachen. Sie war vage, aber seltsam überzeugend. Über das Loslassen vergangener Lasten, das Umarmen der Wahrheit, das Finden des wahren Glücks. Dann begannen sie etwas im Chor zu wiederholen, einen Satz, den ich nicht verstand. Mein Magen zog sich zusammen. Eric wandte sich mir zu und sagte sanft, »Du solltest es versuchen. Wiederhole es nach mir.« Ich schüttelte den Kopf. »Ich glaube nicht, dass ich bereit dafür bin.« Der Raum verstummte. David nickte, als würde er verstehen. »Es ist in Ordnung, Catherine, aber du musst etwas verstehen. Das ist nicht nur eine Freundesgruppe, es ist ein Weg, und wenn du jetzt gehst, bekommst du vielleicht nie wieder eine Chance.« Eine Frau zu meiner Linken legte ihre Hand auf meinen Arm. »Niemand zwingt dich zu bleiben, aber zu gehen bedeutet blind zu bleiben«, fügte sie hinzu. Ich zwang ein Lachen. »Schau, ich dachte nur, das wäre eine Party.« Erics Gesicht veränderte sich. Die Wärme verschwand und wurde durch etwas ersetzt, das ich nicht einordnen konnte. »Wir hätten dich nicht eingeladen, wenn wir nicht an dich geglaubt hätten«, sagte er mit leiserer Stimme. »Aber wenn du nicht bereit bist, verstehen wir das.« Ich murmelte, dass ich darüber nachdenken müsste und rannte praktisch zur Tür hinaus. Niemand versuchte, mich aufzuhalten, aber ich spürte ihre Blicke in meinem Rücken den ganzen Weg nach draußen. Eric schrieb mir in jener Nacht oder am nächsten Tag nicht. Nach 3 Tagen tauchte er jedoch in meiner Wohnung auf. Ich war überrascht, ließ ihn aber hinein. Er setzte sich völlig entspannt auf mein Sofa, als wäre nichts geschehen. »Ich verstehe«, sagte er. »Es war viel. Ich will nur, dass du weißt, dass ich immer noch an dich glaube.« Ich bedankte mich in der Hoffnung, dass es das Ende war, aber am nächsten Tag schickte mir Laura eine Nachricht, dann David, dann 2 Personen, an die ich mich kaum noch von dem Treffen erinnern konnte. Sie sagten, sie seien besorgt um mich, dass ich etwas ablehnte, das mein Leben zum Besseren verändern könnte, dass alle eine Verbindung zu mir spürten und dass es selten sei, eine solche Bindung zu finden. Dann änderten sich die Nachrichten. »Du willst nicht die falsche Entscheidung treffen, Catherine. Dich von dem zu entfernen bedeutet, dich von der Wahrheit zu entfernen. Du kannst nicht vergessen, was du gesehen hast. Du kannst nicht so tun, als wäre das nie geschehen.« Mein Magen knüpfte sich zusammen. Als Eric das nächste Mal in meiner Wohnung auftauchte, antwortete ich nicht. Ich beobachtete ihn durch den Türspion, während er fast 10 Minuten dort war, bevor er ging. In jener Nacht hörte ich etwas draußen an meinem Fenster, ein sanftes Klopfen. Als ich die Vorhänge zur Seite zog, sah ich eine Frau stehen, die mich einfach nur beobachtete. Ich schlief die ganze Nacht nicht. Ich überprüfte ständig das Fenster, aber die Frau war nicht mehr da. Dennoch fühlte ich mich beobachtet. Ich kontrollierte 2-mal alle Tür- und Fensterschlösser, schaltete alle Lichter aus und setzte mich still hin, um jedes Geräusch zu hören. Mein Telefon vibrierte alle paar Minuten mit Nachrichten von unbekannten Nummern.
»Du kannst das nicht für immer ignorieren. Du machst einen Fehler, Catherine. Wir können dir helfen, aber du musst uns lassen.«
Ich blockierte alle Nummern, aber es kamen weiterhin neue. Am nächsten Tag rief meine Mutter mit angespannter Stimme vor Sorge an.
Catherine. Sie sind ins Haus gekommen und haben nach dir gefragt. Sie sagten, du schuldest ihnen etwas. Mein Magen sackte zusammen. Sie haben gesagt, du würdest es verstehen, fuhr sie fort. Sie haben gefragt, ob wir wissen, wo du bist, aber ich habe nichts gesagt. Ich sagte ihr, es sei ein Missverständnis, um sie zu beruhigen, aber ich konnte die Angst in ihrer Stimme hören, und das Schlimmste war, dass ich nicht wusste, was ich tun sollte. Ich ging zur Polizei. Ich zeigte ihnen die Nachrichten und erzählte von den Leuten an meinem Fenster und den Fremden im Haus meiner Eltern. Der Beamte, mit dem ich sprach, war höflich, aber gleichgültig. »Es gibt hier nichts direkt Bedrohliches«, sagte er, während er auf mein Telefon schaute. »Niemand hat dir etwas angetan oder ist eingedrungen. Es ist beunruhigend, ja, aber wir können nicht viel tun, es sei denn, sie begehen ein Verbrechen.« Ich ging und fühlte mich noch schlechter. In jener Nacht blieb ich im Haus meiner Eltern. Ich wollte nicht allein sein. Mein Vater blieb wach und bewachte den Eingang mit mir. Gegen 2 Uhr morgens sahen wir ein Auto, das vor dem Haus langsamer wurde und einen Moment im Leerlauf blieb, bevor es weiterfuhr. Am nächsten Morgen fand ich die Reifen zerstochen vor. Ich rief Eric an. Ich weiß nicht warum, vielleicht dachte ich, er könnte vernünftig sein oder zugeben, was geschah. Er nahm sofort ab. »Du hast Angst«, sagte er, als hätte er meine Gedanken gelesen. »Ich verstehe, aber weglaufen wird das nicht verschwinden lassen.« »Was willst du von mir?« platzte ich wütend heraus. »Es geht nicht um mich, es geht um dich«, antwortete er mit ruhiger, fester Stimme. »Du stehst an einer Kreuzung. Du kannst den richtigen Weg wählen oder weiter so tun, als würdest du es nicht sehen.« »Lass mich in Ruhe«, sagte ich mit zitternder Stimme. Er seufzte. »Ich hoffe, du wirst es nicht bereuen, Catherine«, und legte auf. 2 Tage später erhielt meine Mutter einen Anruf von einer unbekannten Nummer. Ein Mann sagte ihr, ich hätte eine Schuld zu begleichen und dass es Konsequenzen gäbe, wenn ich es nicht täte. Noch in derselben Nacht packte ich meine Sachen, kündigte per E-Mail meinen Job und erzählte niemandem, außer meinen Eltern, wohin ich ging. Ich fuhr 14 Stunden am Stück, nur zum Tanken stoppend, bis ich die Staatsgrenze überquerte. Ich begann neu in einer anderen Stadt, änderte meine Nummer und löschte meine Social-Media-Accounts. Aber selbst jetzt, Monate später, erhalte ich weiterhin Anrufe von unbekannten Nummern. Manchmal gehe ich ran, nur um zu sehen, ob es einer von ihnen ist. Die meiste Zeit herrscht Stille, aber einmal, nur einmal, hörte ich eine vertraute Stimme flüstern: »Du hast immer noch eine Schuld zu begleichen.«